Herzlich willkommen, mein neuer Podcast. Mein Name ist Sascha Hellen. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder Zeit verbringen dürfen mit Pater Nikodemus Schnabel aus der Domitio-Optei in Jerusalem. Hallo Nikodemus.
Grüß dich, hallo.
Diesmal nicht in Jerusalem und diesmal nicht aus Bochum, sondern du sitzt noch in Belgien fest, ja?
Ja, aber das ist eigentlich eine absolute, kann man sagen, Luxussituation in der heutigen Zeit. Also ich wollte eh nach Belgien, also ich bin nach einem Kloster, nennt sich Saint-André de Clerlande in Wallonisch-Brabant, also für alle, die jetzt mit Belgien nicht ganz so vertraut sind. Brabant ist quasi so das Brandenburg Belgiens, also wie wir Berlin haben in Deutschland und dann sozusagen dieses große Bundesland um Berlin, Brandenburg. So haben wir eben Brüssel, die Hauptstadt Belgiens und dann eben dieses Bundesland, was die Hauptstadt umgibt, Brabant. Dieses Bundesland ist aber zweigeteilt, der Norden eben Flämisch-Brabant, sprich Niederländisch, und der Süden Wallonisch-Brabant, sprich Französisch. Und dort bin ich, also relativ nah bei Brüssel, also quasi im Speckgürtel von Brüssel, und bin dort in der Nähe der Universität Louvain-la-Neuve. Auch das ist sowas typisch Belgisches. Es gibt die berühmte katholische Universität Leuven, eben in Flämisch-Brabant, die flämischsprachig ist. Und im Sprachenstreit in den 70er Jahren sind dann die französischsprachigen Professoren, Studenten ausgezogen, haben einen eigenen Campus gegründet, mitten auf der grünen Wiese, eine Planstadt. Und das ist eben Louvain-la-Neuve, das neue Leuven. Und ein Benediktinerkloster, Saint-André Sevenkerken, ein niederländischsprachiges Kloster, hat dann auch einen französischsprachigen Ableger gegründet, eben Saint-André de Clerlande, und da bin ich, eben ein französischsprachiger Benediktiner
mit wie vielen, Kloster, mit wie vielen ein Priorat,
Mönchen? 15 Mönchen, also ja, ein Priorat, also überschaubar, aber gar nicht so klein. Also sag mal, die Größe meines Klosters auch in Jerusalem, also 15 finde ich ist jetzt eine ordentliche Größe. Das ist, finde ich, nicht zu klein, nicht zu groß. Also das ist jetzt schon nicht nichts auch. Ne? Also,
und ihr kommuniziert ausschließlich Französisch untereinander?
Ausschließlich, ausschließlich. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier bin. Ich möchte Französisch lernen, weil Französisch ist die offizielle Amtssprache des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem. Das heißt, die römisch-katholische Kirche in Jerusalem kommuniziert auch in ihren Stellungnahmen auf Französisch. Das ist übrigens ganz interessant, die ganzen Christen des Nahen Ostens, also jetzt auch im Libanon, da ist es ganz präsent, da ist auch im Alltag so zu hören, die sprechen dann nicht Arabisch, sondern tatsächlich Französisch auch miteinander, auch im Irak, in Syrien. Also tatsächlich so die Sprache der katholischen Kirche ist Französisch im Orient, und auch die meisten Ordensleute. Also wir sind ja nicht die einzigen Benediktiner im Heiligen Land. Wir sind halt immer im deutschen Sprachraum nur so bekannt, weil wir eben Deutsch sprechen. Aber es gibt eben Benediktinerinnen in Bethlehem. Es gibt Benediktinerinnen auf dem Ölberg. Es gibt Benediktiner und Benediktinerinnen Abu Ghosh, wunderschöne Kreuzfahrkirche. Es gibt Trappisten. All die sprechen Französisch. Und das ist tatsächlich auch so die Lingua Franca, also die Sprache der Christen im Nahen Osten. Und das war sozusagen schon ganz lange ein tief gehegter Wunsch von mir, endlich mal wirklich Französisch gut zu lernen. Ich habe es schon gelernt in Wien während meines Doktorats, habe in meiner Doktorarbeit auch ganz, ganz viel französische Literatur zitiert. Also Französisch lesen tue ich schon lange, aber eben das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, Französisch lesen oder Französisch wirklich sprechen. Und weil ich erst im Sommer wieder neue Aufgaben übernehme in Jerusalem, habe ich jetzt die wunderbare Chance, eben an meinem Französisch zu arbeiten. Und eben nicht nur in Frankreich spricht man Französisch, sondern eben auch in Belgien, und bin jetzt dann halt hier. Und das früher als erwartet. Ich wollte eigentlich im März nochmal vorfühlen, aber wie gesagt, Corona hat dann den Rückflug nicht möglich gemacht. Deswegen bin ich jetzt schon länger hier. Und ja, mein Französisch.
Darüber wollen wir sprechen, über Corona. Ich lese auch übrigens französische Literatur, Tim und Struppi.
Das ist belgisch, das ist übrigens, bisschen, wunderbares weiß, Beispiel. Das ist, da kann ich sagen, das ist nämlich das, der große Stolz. Also da kann man sagen, hier gibt es also in das sagt man, die Attraktivität von Louvain-la-Neuve ist das Hergé-Museum. Also das ist okay. Eben der große Zeichner von Tim und Struppi. Und tatsächlich, das kann ich auch sagen, also alle Klischees stimmen, muss man so sagen, ist so witzig. Das Zentrum der Klosterküche ist eine riesige Fritteuse. Und es ist tatsächlich, hier werden die Pommes selbst gemacht. Das ist der Hammer. Das ist der Stolz einer belgischen Küche. Das wirklich, da kommen die Kartoffeln und die werden wirklich, ist ein Riesengerät, sieht total heiß aus, werden dann wirklich geschält und dann entsprechend geschnitten. Also es gibt dann die Pommes auch so in Scheiben. Es gibt die in verschiedenen Größen, Dicke und die sind selbst gemacht. Also hier wird nicht irgendwie Pommes gekauft, sondern selbst gemacht und dann auch zweimal frittiert. Also die Vorurteile stimmen. Pommes ist hier eine Kultur. Dann das Bier. Es gibt hier am Sonntag, ich muss mal durchzählen, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Trappistenbiere, die wirklich eines hervorragender als das andere, die man dann auch so Kelchen trinkt. Auch das wunderbar. Und tatsächlich, es gibt im Kloster eine Bibliothek, eine wie in jedem Kloster, und es gibt einen eigenen Raum, und das habe ich noch in keinem anderen Kloster gesehen, da sind nur Comics drin. Also bon dessiné, wie man Französisch sagt. Und das ist tatsächlich der Stolz der Belgier. Es gibt eine richtige Comic-Kultur und das ist auch ganz normal. Also die Mönche, die sind auch durch gestandene Professoren dabei, und Ältere, die lesen Comics. Und das ist halt eben nicht nur jetzt, sage ich mal, ja, so also für was für Kinder, sondern es gibt zum Beispiel auch ganz viele Comics über die einzelnen Klöster. Also jedes Kloster, was auf sich hält, hat ein eigenes Comic, wo die Klostergeschichte erzählt wird. Es gibt da wirklich geistliche Comics, es gibt wirklich da, und das ist spannend, das mache ich ja auch. Und eben sozusagen einer der ganz großen Helden dieser Bande Dessinée ist eben Hergé, und der hat ein Museum. Leider konnte ich da noch nicht rein, wegen Corona zu. Deswegen also, das ist auch eines, wo die Belgier stolz drauf sind, dass sie eigentlich ja das Weltzentrum.
Vielleicht eine Anregung für Jerusalem, ja, dass du auch dafür Sorge trägst, dass die Domitio bald einen eigenen Comic bekommt.
Ja, ich sag mal, wäre ich dafür, nur meine eigenen Zeichenkünste sind mehr als beschämt. Also ich habe Kunst dann auch abgewählt. Ich komme zwar aus einer Künstlerfamilie, ich mag Kunst sehr, aber wenn ich eine Begabung nicht habe, dann ist es selbst zum Zeichenstift zu greifen. Das will, glaube ich, keiner sehen.
Das letzte Mal warst du in der Pommes- und Bierhochburg Bochum, als wir uns unterhalten haben. Jetzt bist du in der Pommes-Region Belgien. Lass uns über Corona sprechen. Ist das jetzt die Zeit fürs Wesentliche? Können wir in diesen Wochen, ist das eine Entschleunigung für Körper und Seele? Spürst du das für dich selbst?
Jetzt muss man, glaube ich, da mal sehr stark trennen. Also ich erlebe Corona vielfältig. Und das Erste, wie ich Corona erlebe, und jetzt gehe ich mal weg von mir und meinen Befindlichkeiten, ist halt als Seelsorger. Ich bin natürlich sehr leicht zu finden. Ich bin ja auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, also meine Homepage. Das heißt, wer mich sucht, findet mich. Und ich habe ja dann zu Beginn von Corona, wo ich in Belgien gestrandet bin, auch offen gesagt, wer will, kann gerne mir Gebetsanliegen anvertrauen. Ich trage die vor Gott. Ich habe hier richtig Zeit zum Nachdenken, zum Beten, weil neben Französisch lernen ist das auch eine Sache, wo ich jetzt gerade wirklich mir Zeit nehme fürs Gebet, nachdenken, reflektieren, nochmal das Leben vor Gott hinhalten. Und da kriege ich natürlich enorm viel mit. Also das wird sehr stark genutzt, dass sehr viele Menschen mir einfach anvertraut haben, was sie bewegt. Und ich sag mal, Corona ist so die Oberfläche, die jeder auf dem Schirm hat, aber darunter brodelt es, was viele jetzt nicht vielleicht so wahrnehmen. Also ich gebe jetzt mal Beispiele, ohne ins Detail zu gehen, weil ich da auch eine Schweigepflicht habe, dass natürlich Menschen, die jetzt einfach psychisch belastet sind, die vielleicht mit Depressionen zu kämpfen haben, jetzt halt wirklich nochmal ganz stark leiden, weil sie jetzt quasi kommunikativ nochmal stärker abgeriegelt sind von Mitmenschen. Und eben bei allem, was da schön jetzt gesagt wird mit Video und digital und Telefon, da muss ich auch sagen, also so schön das ist, das sind für mich aber alles Krücken, das sind Hilfsmittel, die können ja etwas überbrücken, die können etwas abmildern, aber ich bin der Überzeugung, es gibt keinen Ersatz zum echten zwischenmenschlichen, zur echten zwischenmenschlichen Begegnung. Also dass du und du mit einer anderen Person im selben Raum sitzen, wirklich dasselbe hören, dasselbe riechen, dieselbe Umgebungstemperatur, dieselben Lichteinflüsse, das ist einfach, also da muss ich sagen, das ist unersetzbar. Und das habe ich jetzt auch gemerkt. Und das, da leiden viele drunter. Dann natürlich sterben, Menschen, die trauern. Und es ist jetzt einfach nicht so möglich. Man kann eben jetzt nicht, das ist, finde ich, unglaublich berührend und auch hart, man kann jetzt einfach Menschen gar nicht so begleiten auf ihrem letzten Lebensweg. Man ist in der Trauer auch in so einer Distanz. dann ja Menschen, die einfach auch andere Krankheiten haben, die jetzt sozusagen aber unsichtbar sind, weil alle reden nur über Corona, aber sag mal, das andere Leid geht weiter. Dann natürlich sehr viele Menschen, die jetzt einfach auch ökonomisch vor ganz großen Fragen stehen, die halt nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann auch Fälle, die gehen dann wirklich unter die Haut, wenn ich dann auch mitbekomme, dass Menschen an Corona gestorben sind. Und dann eben nicht nur die, die man im Verdacht hat, sage ich mal, so klischee-mäßig 95 und schon irgendwie 7 Vorerkrankungen, sondern Leute, die mitten im Berufsleben stehen. Eine junge Mutter, das ist eine, die mir sehr nahe geht, die dann einfach Kinder hinterlässt und die wirklich ja aus der Fülle des Lebens herausgerissen wird dadurch. Das sind alle so Sachen, da merke ich, ich war noch nie so intensiv seelsorgerlich gefragt und ich habe noch nie so intensiv gebetet und auch dieses Beten für andere und diese Menschheit vor Gott halten. Also das ist erstmal das Erste, was ich zu Corona sagen will. Ich möchte Corona nicht schönreden, also, sondern Corona erzeugt enormes Leid. Und ich glaube, dieses Leid wird es auch noch länger begleiten, weil, glaube ich, viele ökonomisch vor enormen Herausforderungen stehen. Dann natürlich das Zweite, ja, wenn ich jetzt ganz egoistisch jetzt nur auf mich gucke, ich bin jetzt ausgebremst, ich bin eigentlich ein Großstadtmönch, ich lebe in Jerusalem, liebe das Quirlige, liebe den interreligiösen Dialog, liebe die Ökumene, liebe auch auf dem Pulverfass des Nahostkonflikts zu sitzen und dort beten und Gott zu suchen, also diese Intensität. Jetzt bin ich halt mitten im Wald von Wallonisch-Brabant. Mein einziger menschlicher Kontakt sind die 15 Mönche hier und sonst Wald mit seinen Vögeln, Käfern, Würmern und sonst was. Sonst sehe ich schon seit Wochen keine anderen Personen im realen Leben, weil eben Ausgangssperre ist. Und das ist natürlich ein nochmal zurückgeworfen werden, wo ich nochmal neu wahrnehme, nochmal neu nochmal neu bete, anders bete, nochmal neu nachdenke, auch Natur neu entdecke. Ich gebe zu, ich bin wirklich so ein leidenschaftlicher Großstädter, einfach jetzt zu erleben, wie jetzt die Bäume langsam grün werden, wie die Blüten kommen, wie die Natur sich verändert, wie die Tage länger werden. Also ich merke dadurch eine neue Sensibilität. Deswegen würde ich schon sagen, es ist für mich eine große Chance, auch nochmal zu wachsen, geistigen Schub, und das tut mir gut. Aber ich bin halt immer bewusst, dieses das tut mir gut, das würde ich nicht zu stark kommunizieren, weil ich weiß, vielen tut es gerade eben nicht gut, wie es gerade ist. Und ich möchte jetzt sozusagen Corona nicht schönreden.
Ist diese Zeit auch eine Chance, sich selbst kennenzulernen, besser kennenzulernen?
Ja, wie gesagt, also nochmal, ich glaube, es gibt einen Teil der Menschheit, die haben jetzt tatsächlich eine Zeit, die eine Chance ist, die jetzt wirklich klar, die positiv ist, positiv zu besetzen ist. Wo man tatsächlich geistig wachsen kann, also auch zu fragen, was fehlt wirklich, also auch Sehnsüchte zu entdecken, was zählt wirklich im Leben oder was merke ich einfach, ist Routine, aber die ist auch ersetzbar. Und eigentlich vieles, wofür ich sonst viel Zeit aufwende, ist gar nicht so wichtig. Das heißt, klar, das ist eine riesen Chance da für viele nochmal neu nachzudenken und auch gerade für Kirche nochmal, ist auch eine große Chance. Aber ich möchte, und da merke ich schon den Widerwillen, wenn ich das so formuliere, also diese Krise als Chance darzustellen, das ist für einen kleinen privilegierten Teil, und da zähle ich dazu, ja, ist eine Chance. Aber ich muss doch klar sehen, und da bin ich einfach durch und durch Seelsorger, dass die jetzige Zeit für viele einfach eine absolute Katastrophe ist.
Und sehr belastend.
Wenn Menschen sozusagen einfach, wenn ich gerade an Beerdigung denke, wenn einfach diese Möglichkeit des Trauens, sich in den Arm nehmen, zu sehen, wie der Sarg heruntergelassen wird, all das ist verboten. Wenn jetzt beerdigt wird, minimale Beteiligung, dann, man muss Abstand halten und der Sarg ist schon hinabgelassen. Das heißt, also das sind jetzt auch Trauermöglichkeiten genommen und. Und deswegen würde ich sagen, jeder, der wie ich jetzt so privilegiert ist und erlebt, es ist eine Chance. Würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, nutzt die Chance. Aber bitte, bitte, und das würde ich an alle raten, jetzt das nicht zu schön reden, sondern hoffentlich das Herz weit genug zu haben, an die zu denken, für die es gerade auch eine Situation ist, an der sie eher zu zerbrechen drohen. Deswegen wünsche ich mir, dass die jetzige Situation sich auch ändert.
Ich habe mich letztens mit einem Bestatter unterhalten, der jetzt Beerdigungen auch streamt, damit die übrige Trauergemeinde zu Hause die Beerdigung dann bei Zoom oder Ähnliches verfolgen kann. Viele andere sagen aber natürlich auch ihre Hochzeiten jetzt ab. Also es ist eine schwierige Zeit, eine belastende Zeit. Da gebe ich dir völlig recht. Jetzt gibt es natürlich auch diese Verschwörungstheoretiker, die sehen Corona als Strafe Gottes. Wie siehst du das?
Ja, also Entschuldigung. Also ich kann das gar nicht hören und gar nicht ernst nehmen. Also das ist einfach... Gut, es gibt ja noch schlimmer Verschwörungstheoretiker, die meinen, das wurde irgendwie extra erfunden, hin und her, sonst was. Also das ist, ja, also die Aluhutträger, ja, nee. Also ich meine, Strafe Gottes, nein. Also ja, also was ist das für ein Gottesbild oder was ist das auch irgendwie für ein Religionsbild? Also Gott macht ganz klar, also gerade jetzt auch der christliche Gott oder der Gott der Bibel, des Alten und Neuen Testaments, dass er die Liebe ist, dass er treu ist, dass er bei den Menschen ist, dass er kein Zyniker ist, dass er dieser wichtige Satz, Johannes 10, 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also Gott ist kein Gott, der Vernichtung will, der Strafe will. Natürlich, was Gott will, und da sind wir jetzt dabei, dass er natürlich uns ernst nimmt, dass er uns in Verantwortung nimmt. Und das ist ja diese wunderschöne Gedanke, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das hat diese zwei Seiten. Wir sind Kinder Gottes. Das heißt, wir sind wirklich von ihm geliebt, von ihm getragen, von ihm umfangen. Mein Jesus selbst hat dieses schöne Bild, was ich sehr mag, dass er Gott Vater nennt. Wie ein Vater, wie ein liebender Vater, ein guter Vater. Ich kann auch sagen, wir haben auch ein Gebet, wir liebende Mutter. Also Gott ist ja weder Mann noch Frau. Das sind ja alles nur Bilder, aber eben, ich mag dieses Bild Vater, Mutter, dass Gott da wirklich in ganz großer Liebe uns wie seine Kinder umhüllt, umfängt und liebt und herzt und da ist. Aber er will natürlich uns nicht in so eine Abhängigkeit halten, sondern wie Eltern lernen müssen, das auch im Guten tun sollten, dass ihre Kinder erwachsen werden, ihre Frau, ihren Mann im Leben stehen, möchte das der Gott auch von uns, dass wir erwachsen werden, dass wir Verantwortung übernehmen für die Welt, für unser Leben, für die Zukunft. Und das gehört auch dazu. Das heißt, der Glaube hat sowohl die Gotteskindschaft wie auch das Erwachsensein vor Gott. Und dazu gehört Verantwortung. Und dazu gehört aber auch, dass Gott uns die Freiheit lässt. Und er erträgt auch, dass wir diese Freiheit halt missbrauchen. Und da bin ich vielleicht an einem Punkt, man weiß ja nicht, wo der Virus herkommt oder das Virus. Jetzt sind ja alle, haben sich darauf geeinigt, dass jetzt Neutrum, also da, wo das Virus herkommt. Und es gibt ja eine Theorie oder Hypothese, die sagt, dass der Mensch da nicht ganz unschuldig ist, wenn wir sozusagen die Natur unter Stress setzen. Und es gibt wohl irgendwelche Fledertiere da, Fledermäuse, wie auch immer, die wohl in friedlicher Koexistenz mit irgendwelchen Viren sind. Nur wenn die unter Stress geraten, dann mutieren die und wie gesagt, da bin ich auch kein Spezialist, aber dass der Mensch jetzt nicht komplett eventuell unschuldig ist, sondern dass eben sein Umgang mit Natur eventuell auch gewisse Reaktionen hervorruft. Das ist tatsächlich eine Frage, wo man schon als Mensch fragen muss. Und das hat Papst Franziskus ja auch gesagt und ich finde das einen starken Satz. Ohne den jetzt bitte, und das ist ganz, man kann ihn ganz falsch verstehen, Gott straft. Nein, das nicht. Aber die Frage ist, die Franziskus ja gestellt hat bei seinem Sonderurbi et Orbis Segen, ja, wie konnten wir denken, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben? Das ist tatsächlich, da sind wir bei dem großen Thema, was Franziskus ja immer wieder anspricht, die Verantwortung für die Schöpfung, für die Natur, der Umgang mit Menschen am Rande, da denkt er besonders an die vielen Flüchtenden, dann auch, wie gehen wir um mit der Schöpfung, wie gehen wir um mit unserer Umwelt? Und da ist natürlich auch die Frage, ja, denken wir, dass wir selbst da immer gesund bleiben, alles proper und fidel und wir dürfen weiter Raubbau betreiben. Da würde ich schon sagen, gibt es vielleicht auch Zusammenhänge, aber das hat nichts, auch wirklich gar nichts zu tun, dass jetzt Gott irgendwie sagt, so jetzt haue ich mal rein, sondern eigentlich das Bild von Gott, was der Glaube durch die Jahrhunderte uns immer wieder nahe bringt und lehrt, ist, dass Gott voller Liebe auf diese Welt schaut, auf uns Menschen schaut. Und das in seiner großen Liebe uns auch die Freiheit geschenkt hat, eben für diese Welt Verantwortung zu tragen. Und dieser Freiheit stellen wir uns mal mehr oder weniger gut. Und dass Gott aber in großer Liebe bei uns ist. Und dass Gott definitiv nicht der ist, der in irgendeiner Form sadistisch, zynisch oder wie auch immer reinhaut. Und deswegen, ja, diese Sache ist für uns, wenn man das spirituell vielleicht als Hausaufgabe sehen will, diese Zeit. Ich sehe zwei Punkte. Der eine Punkt ist eben diese Verantwortung, nochmal wirklich zu schauen, wie gehen wir um mit unserer Freiheit, mit unserem Leben, mit unserer Verantwortung als Mensch. Und der zweite Punkt finde ich aber auch sehr tröstlich, einfach auch klar zu machen, wir können nicht alles beherrschen. Wir sind nicht die Herren dieser Welt. Auf einmal kommt so ein kleiner Virus, der auf einmal alles durcheinander bringt und auch quasi uns vor so Allmachtsfantasien bewahrt, als ob wir die Welt voll in der Hand hätten. Und das gibt die große Befreiung. Das ist natürlich eine große Beleidigung erstmal unseres Egoismus. Ja, wir tollen Menschen, wir können alles. Nee, können wir eben nicht. Das andere ist aber auch, zum Glück liegt die Welt auch nicht komplett in unserer Hand. Das heißt nämlich, auch wir müssen uns nicht erlösen. Nicht wir sind die Herren und der Retter dieser Welt, sondern wir sind in Gottes Hand. Und das ist auch wieder das Tröstliche, was der Glaube uns sagt.
Wie wird Corona uns als Gesellschaft verändern? Werden wir eher solidarischer oder eher fragiler? Was meinst du?
Das weiß ich nicht. Da fehlt mir also dieser Blick in die berühmte Kristallkugel. Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind noch viel zu sehr drin in diese ganzen Sachen, dass ich gar nicht wage, wo das hingeht. Vielleicht, dass, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, weil wie ich das jetzt wahrnehme, man spürt natürlich, was jetzt fehlt und was man vermisst. Und ich glaube auch nochmal die Kostbarkeit, das ist mir jetzt bewusst geworden, die Kostbarkeit der echten menschlichen Begegnung. Also wie kostbar das wirklich ist, das Du zu Du und wirklich ungefiltert, ohne Telefon, ohne Video, ohne Stream, sondern wirklich dieser echte Dialog. Also nochmal das nochmal wertzuschätzen und die Kostbarkeit dieser Momente, die so selbstverständlich waren. Das würde ich sehen, dass man vielleicht da nochmal anders mit umgeht, anders drauf schaut. Und sonst, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Menschheit, egal ob durch dick und dünn, durch Krisen oder guten Zeiten, da würde ich sagen, gibt es immer wieder alles. Es gibt Menschen, die auch in der tiefsten Krise sich selbst am nächsten sind, bei denen dann das Schlechteste rauskommt. Und die nach mir die Sintflutmentalität haben. Und es gibt die Menschen, die in der Krise über sich hinauswachsen, eine ganz großartige Menschlichkeit, einen neuen Charakterzug entdecken, entwickeln und wirklich reifen. Und es gibt die Menschen, die in der Krise einfach zerbrechen. Und deswegen würde ich sagen, wie so eine Krise ist vielleicht wie so ein Katalysator, der nochmal manche Prozesse beschleunigt. Aber ich wage jetzt nicht, wie wir danach dastehen. Sondern ich glaube, was ich nur wage, einfach diese Unterbrechung und diese Situation beschleunigt Charakterentwicklung. Sagen wir es mal so ganz allgemein. Ich bin gespannt, wo wir uns hinentwickeln. Bin wirklich gespannt. Nur was wir, glaube ich, auch klar sehen, die Globalisierung, die ist so überdeutlich geworden. Also das heißt, alle, die denken, ja, wir zuerst, unsere Nation zuerst, unsere Stadt zuerst, wie auch immer. Genau, da würde ich sagen, die sind Lügen gestraft worden. Wir sehen, wie sehr unser ganzer Planet ein kleines Dorf geworden ist.
Du bist Benediktinermönch. Der Ordensgründer Benedikt nannte Eifer für den Gottesdienst und fürs Gebet, Bereitschaft zu Gehorsam und die Fähigkeit, Widerwärtiges zu ertragen als Kriterien für die Aufnahme in den Orden. Das heißt, ihr müsst ja eigentlich krisenerfahren sein, weil die Fähigkeit, Widerwärtiges zu ertragen, durchleben wir jetzt gerade, intensiver wahrscheinlich denn je nach dem Zweiten Weltkrieg. Was können wir von den Mönchen lernen? Ihr lebt oft allein, ihr lebt oft in einer isolierten Situation. Ist das etwas, wo wir von euch lernen können?
Ja gut, was du ansprichst, sind die berühmten drei O's. Also auf Lateinisch klingt das immer gut. Obedientia, opus Dei und opropria, die berühmten drei O's, die man im Noviziatsunterricht sehr früh kennenlernt. Das ist eben bis heute die guten Kriterien, wo man weiß, naja, Also da geht es jetzt gar nicht mal um die Erstaufnahme, sondern wenn jemand dabei ist, was der Novizenmeister prüfen soll. Und das sind genau die drei Punkte. Genau, kann er gehorsam, hat er einfach Spaß, Freude am Gebet und geht er gut auch mit Widerwärtigkeiten um, hat er Frustrationstoleranz. So, tatsächlich, das kann man lernen von uns. Gemeinschaftsleben ist eine Herausforderung, ist vielleicht damit das Schönste, aber auch das Schwierigste in der Gemeinschaft. Und dies einander ertragen. Das ist, was Bendig in seiner Regel ja mal rauf und runter einschärft. Also man kann sagen, es ist wie so ein Grundtenor der Benediktsregel. Nicht murren, also nicht sozusagen die ganzen Tag sagen, also diese Haltung des Murrens, da ist Bendig ganz kritisch. Ist ja weit verbreitet, dass man immer so so vor sich hin grummelt und murrt und alles sich beschwert, was alles besser sein könnte und die Politiker da oben und die Journalisten und eben die Eliten und die Wissenschaftler und eben da sagt Benedikt, das ist nicht von Gott, das ist, also Murren bringt gar nichts. Und eben dieses sich ertragen, in Geduld annehmen. Also wirklich diese Charakter, das sagt er auch, diese körperlichen und charakterlichen Schwächen, die wirklich ertragen. Weil in so einer Gemeinschaft, wenn man von morgens bis abends miteinander umgehen, lernt man sich halt kennen. Man lernt sich wirklich ohne Maske kennen. Man lernt wirklich kennen, was der andere kann, wofür er einfach, wo man dankbar sein darf, dass er zur Gemeinschaft gehört, was er eben nicht kann und wo er auch seine Grenzen hat. Und auch Grenzen, die nur noch wehtun und die auch nerven, die auch Kraft kosten. Und, aber auch selbst lernt man sich kennen, und man lernt die Dankbarkeit, dass andere einen ertragen, in seinen Charakterschwächen, in meinen Charakterschwächen und in meinen Schwächen und auch, dass ich mich einbringen kann und. Da würde ich sagen, das erleben, glaube ich, jetzt viele. Durch diese Ausgangssperre, dass auf einmal Familien ganz neu aufeinander, sag ich mal, eingepfercht sind und vielleicht das genau erleben, dieses sich nochmal neu kennenlernen, in allen Abgründen und allen Stärken und sich dann auch ertragen lernen müssen, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Und da würde ich sagen, das ist eine ganz große Herausforderung, darf man nicht unterschätzen. Und ich finde es erfrischend, dass Bendig das auch so benennt. Also ich glaube, wenn man es von den Mönchen lernen kann, ist dann diese Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst erkennen, wer man in seiner Armseligkeit wirklich ist, aber auch seine Gaben erkennen und umgekehrt den anderen auch erkennen in seinen Armseligkeiten, ihren Armseligkeiten, ihren Stärken. Und eigentlich dieser schöne Gedanke, den bringt Bendig jetzt nicht selbst so ins Wort, aber den ich sozusagen mal rausfiltere, ist eben mit den Schwächen der anderen mindestens genauso behutsam umzugehen mit den eigenen Schwächen. Also man ist ja oft so ein bisschen selbstmitleid, selbstempfindlich und diese Haltung, also mindestens, das Minimum, eher noch mehr mit den Schwächen der anderen umgehen. Eben diese Schwächen nicht offenlegen, nicht aufreißen, nicht so richtig schön in die Wunde rein, sondern wirklich sensibel und, kann man sagen, diskret. Das ist ein großer Gedanke der Benediktsregel, diese Diskretion. Also auch zu wissen, der andere hat auch seine Heiligkeit, seine Privatsphäre, würde man vielleicht säkular sagen, und da einfach auch erstmal ertragen. Und wenn ich den anderen vielleicht nicht verstehen kann, weil er vielleicht eine spezielle Biografie hat oder spezielle Charakterzüge, in die ich nie hineinkommen werde, die mir immer fremd bleiben werden, trotzdem versuchen, ihn anzunehmen und zu ertragen und vielleicht sogar zu lieben, aber das ist ein ganz, ganz großes Wort, aber eben zu ertragen, anzunehmen, zu wissen, dass auch ich ertragen und angenommen werde in meinen Schwierigkeiten.
Du hast gerade von Ausgangssperre gesprochen. Ich muss sagen, in Belgien ist die Gesetzgebung und die Maßnahmen nochmal eine andere als bei uns hier in Deutschland. Und du sitzt gerade in Belgien fest. Das Thema, was hier immer wieder auch heiß diskutiert wurde, ist natürlich die Gottesdienste. Gottesdienste haben in den letzten Wochen nicht stattfinden können. Jetzt wird es Anfang Mai hier erste Lockerungen geben. Vermisst du Gottesdienste zu feiern mit Menschen und die Begegnung letztendlich mit den Gläubigen? Ist das was, was dir im Augenblick besonders, was dir besonders gerade gegen den Strich geht, dass du nicht die Möglichkeit hast, den Gottesdienst so zu feiern, wie du es gewohnt und bist und wie du es letztendlich auch liebst?
Na gut, also ich bin jetzt gerade in einem belgischen Kloster. Ich feiere und ja nur auf Französisch die ganze Zeit. Werde jetzt mit nächste Woche zum ersten Mal selbst Hauptzelebrant sein, meine erste Heilige Messe, mein erstes solches, die auf Französisch feiern und auch auf Französisch predigen zum ersten Mal. Da bin ich ordentlich aufgeregt. Ich bin eher in einer Sondersituation. Also ich bin in der Situation, dass ich hier Gast bin, Gastmönch bin und passe mich dem an. Tatsächlich ist es jetzt für meine Situation jetzt sogar hilfreich, dass ich sage, ich kenne jetzt meine Gesprächspartner, weiß, wie die Französisch sprechen. Die haben natürlich jetzt auch Zeit für mich. Das heißt, so gesehen bin ich in einer sehr privilegierten Situation. Natürlich geht es mir sehr nahe. Also ich kann ja Eucharistie feiern. Also ich bin ja wirklich in einer super privilegierten Situation. Mir geht es natürlich nahe, wie viele Menschen das jetzt nicht können. Und tatsächlich, was ich jetzt erlebe, ich wurde noch nie als Seelsorger so gefragt wie jetzt. Das merke ich schon. Und das ist natürlich das, was sehr unsichtbar ist, weil ich glaube auch, so gut das ist mit den ganzen Streamings und hin und her, das ist halt wieder einseitig. Wir senden raus und hoffen, dass es Empfänger gibt und die sind dann glücklich. Das macht mein Kloster ja auch, die machen das auch sehr gut. Aber was ich jetzt merke, und das kostet viel Zeit, aber das ist jetzt einfach dran, Gespräche. Ich bin nur am Sprechen, 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 Kommunizieren. Sehr, sehr viele Gebetsanliegen jeden Tag und da wirklich die vor Gott tragen, da sein für die Menschen und einfach zu wissen, dass ich sage, so, ich feiere jetzt Eucharistie, ich nehme dein Anliegen mit, ich feiere jetzt Vesper, ich nehme dein Anliegen mit, ich feiere jetzt komplett, ich nehme dein Anliegen mit, ich trage das vor Gott. Und das ist jetzt momentan sehr, sehr intensiv, deswegen ich erlebe das jetzt tatsächlich so gerade, weil klingt vielleicht merkwürdig. Nur wenn die Welt normal funktioniert, haben manche auch gar keine Zeit, sage ich mal, vielleicht mit ihren Nöten zum Seelsorger zu kommen, haben vielleicht auch Hemmungen, weil es ja dieses Gefühl, oh, ich bin beschäftigt, der ist beschäftigt, kann jetzt nicht belästigen. Jetzt haben Menschen auch Mut auch einfach, weil sie jetzt vielleicht mehr Zeit haben und auch denken, na gut, der hat jetzt vielleicht auch Zeit, dass sie Mut haben zu Seelsorgespräche. So gesehen erlebe ich die Zeit als sehr, sehr intensiv. Ich merke, es geht unter die Haut. Ich merke natürlich auch, ich komme an meine Grenzen. Weil ich natürlich sehr, sehr viel mitbekomme und das ist eben nicht tralala, das ist schon heftig. Ich bin dankbar für die Gebetsgemeinschaft und ja, deswegen hoffe ich auch, dass wir alle wieder in Zeiten kommen, wo wir alle gemeinsam vor Gott stehen können in einer Feier der Eucharistie. Aber ich merke auch, dass sehr viel die Bibel neu entdecken, dass sehr viel das Stundengebet neu entdecken und ich gebe ja auch immer Tipps. Also sehr viele Menschen kommen ja zu mir und sagen, was kann ich jetzt machen? Und da kann ich dann individuell, und das finde ich immer auch, es ist individuell, man kann das nicht mal verallgemeinern. Und ich freue mich, wie viele Menschen jetzt einfach nochmal Glauben neu entdecken. Und das macht große Freude.
Dann gib uns doch jetzt zum Abschluss nochmal einen Tipp. Wie können wir Gott neu entdecken in diesen Tagen?
Gut, wenn ich es ganz, ganz allgemein, jetzt ganz grob für alle, wären einfach die Psalmen. Das ist sozusagen auch, was ich mache. Ich mache auf Instagram jeden Donnerstagabend um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zusammen mit Till Magnus Steiner ein Psalmengespräch. Will das auch bis auf Weiteres wirklich machen. Und weil er als alttestamentliche Psalmen liebt, ich als Mönch lebe aus den Psalmen. Und das wäre jetzt auch eine ganz konkrete Sache. Wer möchte, einfach meinem Instagram Account folgen, Pater Nikodemus, jeden Donnerstag 21 Uhr, nehmen uns einen Psalm vor und zeigen auch, wie man diese wunderbaren Schätzeliteraturen des Glaubens für sich heute im 21. Jahrhundert entdecken kann. Und das wäre jetzt ein Tipp, verbunden mit einer herzlichen Einladung, da sich einfach anzuschließen.
Super, so machen wir es. Vielen lieben Dank dir für heute und wir hören uns bald wieder.
Danke dir, jo, ciao.